In Johannes Kapitel 8, im Vers 12, redet Jesus zu den Pharisäern und sagt ihnen Folgendes. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Nun ist es ja so, dass die meisten Menschen, zumindest im wörtlichen Sinn, wohl das Licht der Finsternis vorziehen, hoffentlich auch sonst, nicht nur kleine Kinder, sondern auch wir Erwachsene. Und wir alle brauchen das Licht im wörtlichen wie im geistlichen Sinn. Ich möchte eine andere Stelle aus Jesaja 49,6, wo der Herr Folgendes spricht. Es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis an das Ende der Erde. Wunderbar, wunderbare Worte. Jesus ist das Licht der Welt, eben nicht nur für das auserwählte Volk, sondern auch für uns, die Heiden. Trotzdem ist es nur eine kleine Minderheit, die Jesus als ihr Licht in ihrem Herzen aufnimmt und ihm nachfolgt. Damit kommen wir nun auf einem kleinen Umweg zum Thema der heutigen Predigt. Heute geht es nämlich um unsere hoffentlich lieben Nachbarn, die uns ja auch oft die Nächsten sind. Wie halten es meine Nachbarn mit Gott? Kennen sie ihn? Wissen sie, dass wir ihn kennen und dass wir auch möchten, dass auch sie ihn kennenlernen? Habt ihr Schwierigkeiten im Umgang mit einzelnen Nachbarn? Diese Fragen wollen wir heute nachgehen, wie immer auf der Grundlage der Bibel. Und bevor wir das tun, möchte ich ein Gebet sprechen. Ja, himmlischer Vater, ich möchte dir noch einmal danken, dass wir in Freiheit hier versammelt sein dürfen, Herr, und dich in diesem wundervollen Lobpreis, ja, preisen und loben und anbeten durften, Herr, und bitte dich jetzt auch von ganzem Herzen, dass du uns bereit machst für dein Wort. Öffne uns unsere Ohren, aber auch vor allem unsere Herzen, damit wir von deinem, was dein Wort sagt, erfüllt sein dürfen und gestärkt nach Hause gehen dürfen. Ich danke dir für das von ganzem Herzen und lobe und preise dich im Namen von Jesus Christus. Amen. Amen. Kennt ihr eure Nachbarn? Wisst ihr, was sie zum Beispiel beruflich oder auch in ihrer Freizeit machen, was sie mögen, was sie nicht mögen? Die meisten von euch, davon gehe ich fest, auch ausgehen, kennen ihre Nachbarn recht gut oder vielleicht sogar sehr gut. Das ist aber alles andere als selbstverständlich, vor allem nicht in den großen Städten. Als ich Mitte der 80er Jahre von Bernbiet nach Zürich umzog, bezog ich eine kleine, aber schöne Wohnung in einem neu erstellten Haus in der Nähe der Kalkbreite, also in der Stadt Zürich. Das Haus umfasste, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich, 12 Wohnungen. Und ich wohnte immerhin 9 Jahre lang dort. Und ich getraue es mir fast nicht zu sagen. Ich habe in diesen ganzen 9 Jahren, diese ganzen Zeit keinen einzigen Nachbarn kennengelernt. Und ich war jetzt zumindest in meiner Eigenwahrnehmung, die ist natürlich vielleicht eben schief, oder? Bin ich mir nicht als spezieller Sonderling oder Kauz vorgekommen, der sich da irgendwie krampfhaft abzusondern versucht hat. Nein, ich war von meiner Seite einfach nicht daran interessiert, Kontakt mit den Nachbarn zu suchen. Und das hat sich dann auch irgendwie auch nie ergeben. Umgekehrt war das übrigens genauso und es ist meines Wissens allen ähnlich gegangen. Das war also eine ziemlich anonyme Sache. Und gut, das soll jetzt keine Entschuldigung sein, es ist einfach so eine Tatsache, wie ich das jetzt im Nachhinein Er lebt aber 9 Jahre an einem Ort, relativ quasi räumlich nahe beieinander zu leben und einander doch nicht nahe zu kommen oder zu kennen. In ein solches Mehrfamilienhaus und dann noch, wenn es ein Neubau ist, erst recht, kommen die Nachbarn halt einfach so zusammen, ohne sich vorher gekannt zu haben. Ich habe zu dem Zeitpunkt einfach gerade eine Wohnung gesucht in Zürich und die Mitbewohner ja offensichtlich auch. So sind wir zufällig, ich war ja damals noch lange nicht gläubig, also habe ich das dem Zufall zugeschrieben, zusammengewürfelt worden, ohne die geringsten Berührungspunkte vorher gehabt zu haben. Und die haben sich dann eben auch nie ergeben. Zumindest, kann auch etwas Positives sein, zumindest hatte ich in diesen 9 Jahren nie Streit mit Nachbarn. Es war einfach völlig anonym und unpersönlich. Und ich weiß jetzt nicht, ob das in großen Städten oder in so großen Wohnblöcken das Normale ist. Oder doch eher die Ausnahme. Ich hoffe doch, dass es eher die Ausnahme ist. Als wir dann in der Zwischenzeit verheiratet nach Kloten kamen, auch in einen sogar noch wesentlich größeren Neubau, war das dann alles irgendwie anders. Wir haben schnell Kontakt gefunden mit vielen Nachbarn und dieser Kontakt hat teilweise bis heute gehalten und immerhin wohnen wir schon seit bald 15 Jahren auch nicht mehr dort. Und auch im heutigen Wohnort haben wir mit allen Nachbarn recht guten Kontakt. Der Nachbar oder die Nachbarn sollten idealerweise in gutem Sinne bekannt sein, nicht so wie es bei mir in Zürich war. Und nicht das unbekannte Wesen, von dem wir uns vielleicht irgendwelche und vielleicht sogar noch falsche Vorstellungen machten. Ich möchte dazu eine kleine, nicht ganz ernst gemeinte Geschichte erzählen, die ich gelesen habe, von einem Mann, der sich eben gerade diese solche falsche oder sogar irre Vorstellungen von seinem Nachbarn gemacht hat. Und zwar war es so, dass dieser Mann einen Nagel einschlagen wollte, das kann ja vorkommen, hatte aber dummerweise keinen Hammer. Das sollte eigentlich nicht vorkommen. Aber ja, was soll ich jetzt machen? Hat er sich selbst gefragt. Den Nachbarn fragen. Der hat doch sicher einen, aber wird er ihn mir auch geben? Ich kenne ihn ja gar nicht. Ich habe ihn ja auch gar nie gegrüßt. Und übrigens schaut sowieso immer so grimmig rein und vielleicht haut er mir noch eins mit dem Hammer über den Kopf, wenn ich ihn frage. So ein blöder Nachbar. Der gibt ihn mir sicher sowieso nicht. Aber er fasst dann trotzdem den Entschluss, hinzugehen zum Nachbarn, nimmt allen Mut zusammen, steht vor der Tür des Nachbarn, läutet, der macht auf und dann schreit er, also nicht der Nachbar, also derjenige, der den Hammer will, schreit dann den unbekannten Nachbarn an, behaltet doch Ihren blöden Hammer selber. Rechts umkehrt und spricht dann zu sich, dem habe ich es jetzt aber gegeben. Er hat sich gedanklich in etwas hineingesteigert und einen Hammer hat er am Schluss auch nicht gehabt. Und das ist wahrscheinlich nicht gerade die ideale oder die beste Art und Weise, mit dem noch unbekannten Nachbarn in Kontakt zu treten und eine auf gegenseitigem Vertrauen aufgebaute Beziehung zu beginnen. Die Bibel lernt uns in Sprüche 27,10 Folgendes. Verlass deinen Freund und den Freund deines Vaters nicht, aber in das Haus deines Bruders begib dich nicht am Tag deiner Not. Ein Nachbar in der Nähe ist besser als ein Bruder in der Ferne. Nun ist wahrscheinlich ein fehlender Hammer noch nicht eine richtig große Not oder überhaupt keine Not. Trotzdem ist es eine gute Idee, auch in einem solchen Fall zuerst den Nachbarn und nicht den Bruder in der Westschweiz oder wo auch immer um Hilfe zu bitten. Die meisten Menschen helfen in solchen Dingen ja gerne aus. Und die Aussagen in diesem Vers 10 gilt natürlich auch umgekehrt, wenn unsere Nachbarn in Not geraten oder etwas brauchen, dann sollen wir für sie da sein. Und Paulus schreibt in Römer 15, 2, denn jeder von uns soll seinem Nächsten gefallen zum Guten, zur Erbauung. Diese Aufforderung von Paulus gilt nicht nur unter uns Geschwistern im Glauben, sondern ganz allgemein. Denn unsere Nachbarn sind ja nun mal an unserem Wohnort die Nächsten, selbst wenn wir nicht ganz engen Kontakt mit ihnen oder zu ihnen pflegen. Genauso war es ja auch im Gleichnis des barmherzigen Samariters, der dem ausgeraubten und halbtot auf der Straße liegenden Mann zum Nächsten geworden war, obwohl sich die beiden vorher nie getroffen hatten, sich also überhaupt nicht gekannt haben. So kommt es halt auf die Situation an, wer gerade unser Nächster ist. Im Grunde ist immer der oder die mein Nächster, der mir gerade begegnet. Und an unserem Wohnort gehören eben sicher die Nachbarn dazu. Und unsere Nachbarn wählen wir ja in der Regel nicht aus, sondern sie sind uns vorgegeben, wenn wir eben eine Wohnung mieten, aber auch wenn wir ein Haus bauen. Und ob und wie sich dann die Nachbarschaft entwickelt, liegt aber auch ein Stück in unserer Hand, in unserem Verhalten. Das, was uns Paulus in diesem Vers mit auf den Weg gibt, als Aufforderung oder eigentlich sogar als Verpflichtung, wird uns dabei helfen, ein gutes Verhältnis zu den Nachbarn zu haben. Dafür sind freundliche kleine Gesten wie ein Zaubermittel. Solche kleine Zeichen der Wertschätzung fördern die Gemeinschaft mit Nachbarn, egal ob im Block, im Einfamilienhaus, auf dem Land oder in der Stadt. Grüßen, Türe aufhalten, ein paar freundliche Worte über das Wetter, ein Lächeln und so weiter, wenn man sich all diese Dinge helfen. Ja, Matthias, was sagst du jetzt da? Das ist doch völlig selbstverständlich und nicht einmal der Rede wert. Das könnte man meinen. Und das stimmt natürlich auch, ist wirklich nicht der Rede wert und hätte ich wirklich nicht zu wehren brauchen. Trotzdem kennen wir alle, vielleicht sogar aus eigener Erfahrung, Nachbarschaftsverhältnisse, bei denen dies ganz und gar nicht selbstverständlich ist oder war. Leider müssten wir auch nicht allzu weit gehen, jetzt wo wir da im GZN versammelt sind, um ein solches Beispiel zu finden. Bis vor kurzem war dies nämlich in diesem Haus leider der Fall, wo eben all diese erwähnten Banalitäten, Trivialitäten keine Beachtung fanden. Und so schwierige Nachbarschaftsverhältnisse haben dann auch noch das Potenzial zur stetigen Verhärtung der unterschiedlichen Positionen. Rechthaberei und Schuldzuweisungen sind dann an der Tagesordnung. Oftmals kommt es auch vor, dass die Lage dann völlig eskaliert und es zu fast kriegsähnlichen Auseinandersetzungen kommt. Und Römer 15,2 ist in solchen Fällen dann wirklich ganz, ganz weit weg. Manchmal führt ein solcher Nachbarschaftskonflikt auch zur Trennung, zum Auszug der einen Partei, oft verbunden mit tiefen Verletzungen. Dennoch, solange wir hier auf Erden leben, hat uns Gott die Gabe und die Aufgabe der Nachbarschaft anvertraut, die täglich auf uns wartet. In Sprüche 3,29 lesen wir: Ersinne nichts Böses gegen deinen Nächsten, der arglos bei dir wohnt. Natürlich sollen wir unseren Nachbarn nichts Böses antun. Was aber, wenn die Nachbarn gerade nicht arglos, wie es in diesem Vers heißt, bei einem wohnen? Und arglos bedeutet übrigens nichts Böses vorhabend ohne böse Absicht. Das musste ich ehrlich gesagt noch nachschauen, um das genau zu verstehen. Jesus fordert von uns unbedingte Gottes-, Nächsten- und Feindesliebe. Von Gilbert Chesterton, einem englischen Kriminalautor, der 1936 gestorben ist und auch ein Christ war, stammt das folgende zum Kontext passende, aber zugegebenermaßen etwas sarkastische Zitat. Nehmt mir das bitte nicht übel. Er hat gesagt, die Bibel gebietet uns, unsere Nächsten und auch unsere Feinde zu lieben. Wahrscheinlich deshalb, weil es in der Regel dieselben Leute sind. Dieses Zitat hilft natürlich nicht weiter und Chesterton hat es ja wohl auch nicht ernst gemeint. Vielen fällt der Gedanke der Feindesliebe schwer, das ist schwere Kost. Wie kann ich diejenigen lieben, die mich so schikanieren? Der Volksmund sagt zwar, wie du mir, so ich dir. Aber da irrt er sich natürlich. Gleiches mit Gleichem heimzuzahlen ist sicherlich nicht der Weg. Und die Bibel sieht es genauso. In Sprüche 24, 29 finden wir folgende Weisheit. Sage nicht, wie der es mir gemacht hat, so will ich es ihm machen, mit ihm machen. Ich will den Mann vergelten nach seinem Werk. Also ein Unrecht mit gleicher Münze heimzahlen. Und wäre das überhaupt machbar? Bestünde nicht die Gefahr, dass ich dann plötzlich meinem Gegner oder Nachbar zwei Zähne einschlage, obwohl er mir nur einen Zahn, sinnbildlich gesprochen, eingeschlagen hat? Die Gefahr und vielleicht sogar die Versuchung, es dem anderen doch gut zurückzuzahlen, vielleicht doppelt, ist erheblich größer, als wir vielleicht denken. Wir könnten leicht übers Ziel hinausschießen. Sollten wir uns dann lieber einfach alles gefallen lassen? Nein, das natürlich auch nicht. Ich habe einen Artikel gefunden bei ERF, der ein paar Schritte aufzählt, die in einer solchen Situation helfen können. Ein erster Schritt wäre natürlich beten, bitten, dass Gott mir mit der Begegnung mit Menschen hilft, ruhig zu bleiben. Ein zweiter Schritt, nach der durch einen anderen erfolgten Verletzung will ich mit Gott im Gebet darüber sprechen, weil er hat ja alles gesehen und gehört und er sieht die Dinge von einer höheren Warte aus. Seine Gedanken sind ja bekanntlich viel höher als unsere und auch seine Wege. Und das darüber nachdenken und vielleicht auch darüber einmal schlafen, lässt dann manches in einem anderen Licht erscheinen. Ein dritter Schritt wäre zum Beispiel die Situation mit deinem Bruder oder deiner Schwester zu besprechen und so das aufzuarbeiten oder auch Lösungen vielleicht im Gespräch zu finden. Ein vierter Schritt wäre dann das Gespräch mit einem Seelsorger, einem völlig Unbeteiligten, der dann vielleicht eine völlig andere Sicht einnehmen kann und die einem weitergeben kann. Dann das gemeinsame Gebet hilft, die Schmerzen zu lindern und gibt Kraft, erlittenes Unrecht zu ertragen. Und sollte dann ein Gespräch mit der betreffenden Person notwendig sein, dann mit dem Gedanken, keine Verletzungen beim Nächsten selber zu verursachen. Und das ein vorbereitendes Gebet vor einer solchen Besprechung mit der schuldigen Person in Anführungs- und Schlusszeichen hilft mir dann besser mit der eigenen Verletzung umzugehen. Punkt 7 wäre dann in diesem Artikel erwähnt wurde, ich will nicht vergessen, dass Unrecht leiden besser ist als Unrecht tun. Darauf kommen wir noch. Und letzter Punkt, sich an die Zusage Gottes aus dem Römerbrief zu erinnern. Rächt euch selbst nicht, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Sohn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Das ist Römer 12, 19. Soweit diese Ratschläge aus diesem Artikel bei ERF, die natürlich nicht nur für Schwierigkeiten mit Nachbarn helfen können. Und eigentlich, wenn man diese 8 Punkte sind es insgesamt näher anschaut, geht es eigentlich nur um 1 oder 2 Aspekte. Eigentlich geht es nur um das Gespräch. Es geht nur darum zu sprechen, bei jedem einzelnen dieser Punkte, weil auch das Gebet ist ja ein Gespräch einfach mit Gott. Und ich weiß natürlich, das ist alles, wie so oft im Leben, einfacher gesagt als getan. Aber auch wenn es nicht immer gelingt, sollten wir trotzdem es immer wieder neu versuchen. Und es hilft sicher auch, wenn wir auf Jesus schauen, wie er sich in schwierigen Situationen verhalten hat. Er empfiehlt als quasi Gegenmittel gegen erlittenes Unrecht, und das lesen wir im Lukas-Evangelium Kapitel 6, in den Versen 27 und 28. Euch aber, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet die, euch fluchen, und betet für die, welche euch beleidigen. Nachbarn gehören also zu unserem Alltag wie das tägliche Brot. Und erst da, wo es fehlt, spüren wir dann über kurz oder lang den Mangel. Ich kenne wirklich niemand persönlich, der gerne irgendwo als Einsiedler oder Einsiedlerin leben möchte, obwohl es solche Menschen sicher gibt, aber bestimmt nicht viele. Denn wir Menschen wurden von Gott für die Gemeinschaft mit ihm und untereinander geschaffen und nicht als Einsiedler. Deshalb ist die Bibel auch voll von Anweisungen, Geboten, Ratschlägen, die sich auf das friedliche Zusammenleben beziehen. Ein paar davon haben wir ja schon angeschaut. In Matthäus Kapitel 6, im Vers 6 erwähnt Jesus eine Situation, wo wir alleine sein sollen, nämlich im Gebet. Wir lesen dort, das ist dann vor dem Vater unser. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Aber auch in diesem Kämmerlein mit der geschlossenen Türe sind wir eben nicht alleine eigentlich, sondern haben Gemeinschaft mit unserem Schöpfer. Wir haben gesehen, dass wir uns in der Regel die Nachbarn nicht selbst aussuchen können. Wir können natürlich dafür beten, dass wir Nachbarn bekommen, mit denen wir gut auskommen, die etwa unsere Wellenlänge haben. Und die, und das wäre wahrscheinlich der Wunsch von allen hier drin, die gläubig sind, für die Jesus das Fundament ihres Lebens ist. Aber wie stellt ihr euch die idealen Nachbarn sonst noch vor? Für mich sollten sie interessiert, aber nicht neugierig, hilfsbereit, aber nicht, wie sagt man, zudringlich oder aufdringlich sein. Das ist auch immer so eine Gratwanderung. Umgekehrt hoffe ich natürlich, dass ich bei diesen Ansprüchen auch selbst gerecht werde und nicht neugierig und irgendwie aufdringlich ich bin. In einer Gabernummer hat Emil, den ihr ja sicher alle kennt, einmal einen pensionierten Mann gespielt, der am Fenster seiner Wohnung irgendwie in einer Stadt in einem Mehrfamilienhaus saß und alles kommentierte, was er da vom Fenster aus gesehen hat, vom Autofahrt, der versucht hat, irgendwie schwierig zu parkieren, bis zur neuen Frisur der Nachbarin, die gerade nach Hause kommt. Nichts ist ihm entgangen. Und er hat alles seiner Frau, so spielt er das quasi live berichtet. Und die war wahrscheinlich in der Küche, hat irgendetwas gewerkelt. Und er hat quasi live von der Nachbarsfront Bericht erstattet. Und solche Nachbarn, die eben nicht nur interessiert, sondern neugierig sind und definitiv zu weit gehen, möchte wahrscheinlich niemand haben oder höchstens eine gobere Nummer. Soziales Netzwerk, ja, das ist wichtig. Soziale Kontrolle dann eher weniger oder lieber gar nicht. Aber ein soziales Netzwerk kann natürlich irgendeinmal unter Umständen auch in soziale Kontrolle ausarten. Ich stelle mir das sehr unangenehm vor, wenn man das Gefühl hat, von der Nachbarschaft genauestens beobachtet zu werden und vielleicht sogar noch Gegenstand von Getratsche zu sein. Im Psalm 44, im Vers 14, beklagt sich der Psalmist folgendermaßen: Du hast uns der Beschimpfung unserer Nachbarn ausgesetzt, dem Spott und Hohn derer, die uns umgeben. Bei den in diesem Vers erwähnten Nachbarn geht es natürlich nicht um Emil oder andere Mitbewohner in einem Mehrfamilienhaus oder in einem Einfamilienhausquartier, sondern um die Israel umgebenden Nationen. Es wird beschrieben, wie sehr die Israeliten unter dem Hohn ihrer Umgebung litten. Sollte es denn nicht mehr wahr sein, dass Israel Gottes auserwähltes Volk ist, auf das er Acht gibt und das er behütet? Sie waren, offenbar liest man den ganzen Psalm 44, nicht vom rechten Weg abgekommen, wie das ja so oft der Fall war, wenn man, könnt ihr das Buch der Richter lesen, sie hatten ihren Gott also nicht verlassen und haben nicht irgendwelchen Götzen gedient. Und ihre Klagen erwecken gerade deshalb den Eindruck, dass sie Gott für verpflichtet hielten, ihnen zu Hilfe zu eilen, ihnen Linderung zu verschaffen. Doch Gott lässt sich durch eine noch so treue Befolgung seines Wortes oder seines Willens nicht quasi zu einer Gegenleistung verpflichten. Dies hat schon Hiob lernen müssen. Auch das Kopfschütten der Gottlosen, deren Spott und Hohn und weiß ich was alles über die Lage der Gottesfürchtigen, zwingt Gott immer noch nicht einzugreifen. Er ist souverän. Dies zeigt sich übrigens auch in seinem Warten während des Leidensweges von Jesus Christus. Gott lässt sich nicht herausfordern, selbst wenn sich die Zustände in unserer Wahrnehmung wirklich verschlimmern. Die Schuldlosigkeit der Betroffenen ist für ihn auch noch kein Anlass, gleich zeitnah als Richter dazwischen zu treten und die Übeltäter zu bestrafen. Er tut das schon, aber zu seiner Zeit. Im 1. Petrusbrief in Kapitel 3 lesen wir den Versen 17 und 18. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Wir Gläubige haben zu lernen, vielleicht ganz besonders in der heutigen Zeit und was immer noch kommen mag, in den nächsten paar Jahren, dass sich unser Leben in dieser Welt nicht dank unseres Glaubens einfach so günstiger gestaltet als der Weg der Menschen, die Gott nicht kennen. Tatsächlich haben wir als Glaubende mit vielerlei Erprobungen sogar zu rechnen und dies manchmal in ungewöhnlichem Ausmaß sogar. Gott verfolgt dann, wenn er den Gläubigen leiden lässt, immer weit höhere Ziele als das, was wir und was einen in unseren Augen vielleicht angenehmes Leben ausmachen kann. Gesundheit, Freiheit, materielle Dinge vielleicht oder anderes. Bestätigt wird dies durch viele Bibelstellen. Erwähnen möchte ich hier Vers 29 aus dem ersten Kapitel des Philipperbriefes. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Manche Prüfungen treffen die Gläubigen gerade deshalb, weil sie erkennbar für alle zu Gott halten und eben von den Außenstehenden auch ihm zugerechnet werden. Vieles kommt über den Gläubigen aus seiner Umgebung dann, aus seiner weltlichen Umgebung dann unverständlich ist und bei ihnen sogar den Eindruck erwecken kann, Gott habe gerade dem Frommen seine Gunst versagt. Wo ist denn nun dein Gott, werden sie vielleicht fragen. Das ist Psalm 42, 4, wobei den kennen sie wahrscheinlich dann ja nicht. Aber gerade dann ist es in besonderer Weise zu Gottes Ehren, wenn wir als geprüfte Gläubige eben auch unter schwerster Belastung und Prüfung den Pfad des Glaubens nicht verlassen, sondern in Anführungs- und Schlusszeichen dranbleiben. Vor all meinen Feinden bin ich zum Hohn geworden, mein Nachbar allermeist und ein Schrecken meinen Bekannten, die mich auf der Gasse sehen, fliehen vor mir. Das hat vor langer Zeit David, von dem dieser ganze Psalm 31 stammt, geschrieben, und er erfährt offenbar gerade auch eine weniger angenehme Seite der Nachbarschaft. Wir kennen den Grund seines Leidens und seiner Klagen nicht. Jedenfalls fühlt er sich dem Spott seiner Feinde und Nachbarn ausgesetzt. Leute, mit denen er nahe zusammenlebt, verleumden ihn, lachen und spotten über ihn und wechseln sogar die Straßenseite, wenn er ihnen entgegenkommt. Nicht sehr angenehm. David sucht seinen Zufluchtsort aber gerade in dieser schwierigen Zeit bei Gott. In den Versen 15 bis 17 im gleichen Psalm, also ein paar Verse weiter, sagte zu Gott die folgenden Worte, 15 bis 17. Aber ich vertraue auf dich, o Herr. Ich sage, du bist mein Gott. In deiner Hand steht meine Zeit. Rette mich aus der Hand meiner Feinde und von meinen Verfolgen. Lass dein Angesicht leuchten über deinem Knecht. Rette mich durch deine Gnade. Abschließend möchte ich dieses Thema aber nicht mit den eher unangenehmen Aspekten der Nachbarschaft. Gott sei Dank ist ja mit den meisten Nachbarn eigentlich grundsätzlich gut auszukommen. Und das Schöne an guten Nachbarn ist, dass sie eben einem beistehen, vielleicht einen Hammer ausleihen oder etwas anderes, wenn man Hilfe braucht, wenn beim Kochen oder Backen gerade etwas fehlt. Vielleicht Betreuung der Kinder ab und zu, einfach eine Gefälligkeit hier, eine Freundlichkeit da. Das ist dann im besten Fall natürlich ein Geben und Nehmen und nicht einfach einseitig. Beide Seiten tragen etwas dazu bei. Und eben ganz in dem Sinne, wie wir es in Sprüche 29,10 schon gesehen haben. Besser ein Nachbar in der Nähe als ein Bruder in der Ferne. Amen.